Gut, wir starten in diese Predigt rein. Wir sind in diese Serie hinein, gesunde Theologie. Und ich weiß nicht, wie manche Predigt du schon gehört hast oder was du schon alles mitbekommen hast, spielt gar keine Rolle. Ich bete dafür, dass Gott heute zu dir spricht, dass er dich lehren darf. Er ist unser Lehrer. Und heute wirst du unter Umständen Begriffe hören, die dir nicht so vertraut sind. Ich glaube, es ist nicht das, worüber vielleicht bei dir am Esstisch gesprochen wird. Es geht um liberale Theologie, um progressive Theologie, um postevangelikale Theologie. Aber es sind alles so Nuancen im christlichen Kreis, wo verschiedene Lehren oder verschiedene Ansichten vertreten. Und ich möchte dir sie heute ein wenig näher bringen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin kein Theologe. Aber ich schätze extrem Leute, die Theologie studiert haben. Gerade diese Woche habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, ich wünsche mir, jemand, der Theologie studiert hat in unseren Reihen, weil ich glaube, es ist so ein Gewinn, wenn wir Leute haben, die sich auf eine gesunde Art mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Weil in Matthäus 4,4 steht Folgendes, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also du und ich, wir leben nicht nur vom Brot, sondern auch vom Wort Gottes. Steht in Matthäus 4,4. Und die Serie, die wir gemacht haben, die stammt vom ICF München, wo mega coole Theologen auch an Bord hat, wo auch Tobi Teichen selber Theologie studiert hat und sich auf eine gute Art, finde ich, sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Und weil in Matthäus 4,4 steht, dass wir auch von der Bibel leben und das auch unsere Nahrung ist, werden wir heute zusammen kochen. Darum habe ich hier meine Kochplatte mitgebracht und werden heute zusammen kochen. Seid ihr dabei? Habt ihr Lust? Bei uns zu Hause sieht das so aus, folgendermaßen, ich liebe es, outdoor zu kochen, außer in diesem Jahr. Da musst du schauen, dass der Sommer auf diesen Tag fällt, wo du frei hast, sonst bist du gechallenged. Und ich habe mir eine Outdoor-Küche gebaut und ich liebe es, Outdoor zu kochen. Die Kinder spielen im Garten und du kannst kochen, die Sonne genießen und einfach zusammen draußen sein. Aber wie es ist beim Kochen, ist essentiell, was du hineinschmeißt. Stimmt's? Wir hatten mal so einen lustigen Moment im Leitungsteam, haben wir jeweils zusammen zu Nacht gegessen und dann kam mal die Frage, hey, Maria geschrieben, wir waren bei Ihnen zu Hause, hey, ich koche was und ich habe mir überlegt, ich mag Pilzrisotto. Dann kam die erste Person und hat gesagt, ich habe nicht gerne Risotto und die zweite Person hat gesagt, ich habe nicht gerne Pilze. Gut, dann hat sich Maria überlegt, uns einfach nur Wasser und Brot aufzustellen. Aber sie war barmherzig mit uns und hat dann etwas anderes gefunden. Aber was du reinschmeißt in den Kochtopf, entscheidet, was rauskommt. Stimmt? Und ich habe mir überlegt, wir können heute ein Risotto machen. Ich weiß, einige Leute hier haben nicht gern Risotto. Bleib dran. Hängt nicht ab. Aber wenn du ein Risotto möchtest, könnte es hilfreich sein, wenn du Risotto reinwirfst. Stimmt? Das ist etwas, das liebe ich, auf dem Grill zu machen. Risotto mit der Pfanne, super cool und mega lässig. Aber wenn du Risotto willst, musst du Risotto reinmachen. Macht Sinn, oder? Jetzt kommt es darauf an, was für ein Risotto willst du? Willst du ein Pilzrisotto? Dann macht es Sinn, wenn du Pilze hineinmachst, oder? Willst du Zwiebeln, würde ich jetzt jedes Mal reinmachen, so nach meinen Kocherfahrungen macht das jedes Mal Sinn. Aber dann kommt die Frage, ja, was machen wir für ein Risotto? Machen wir nur Gemüse? So, dann packst du Gemüse rein. Oder kennt jemand Landjäger-Risotto? Noch nie gehabt. Meine Frau hat gesagt, ich soll gleich live kochen, dann hat die... Doch, das kannst du machen, kannst du den Landjäger kleinschneiden, Risotto und dann noch Fleisch rein für alle Fleischliebhaber. Aber es ist essentiell, was du reinpackst, oder? Wenn du ein vegetarisches Menü willst und du packst Landjäger hinein, dann hast du nicht mehr vegetarisch. Also die Zutaten sind essentiell und genau gleich ist es bei uns. Und ich habe dir heute 4 Zutaten mitgebracht, wenn es um Theologie geht, wo wir zusammen anschauen wollen, weil jeder Theologe, der kocht dir ein Menü. Wusstest du das? Also jeder Podcast, den du anschaust, der kocht dir ein Menü. Jetzt ist ja gut zu wissen, was drin ist, oder? Schon mal überlegt. Ich mache das selten bis nie, überlege ich mir, ja, was verzapft denn der oder was ist deine Anschauung oder wie denkt er über gewisse Dinge. Hast du das Bild? Steht auch selten unten. Bei einem Podcast auf YouTube stellt selten, zack, so, oder? Da hockst du hin, schaltest ein und langsam wird da gekocht und es schmeckt vielleicht immer besser und du denkst, wow, das ist cool, mega gut. Und die erste Zutat, die ich dir heute mitgebracht habe, die wir anschauen wollen, ist übernatürlich. Ich habe dir eine Frage mitgebracht. Greift Gott übernatürlich in die Weltgeschichte ein? Die Frage ist, packen wir das als ICF in unser Menü, das wir kochen? Gute Frage, finde ich, oder? Gute Frage. Packen wir das ein? Und zuerst müssen wir mal fragen, was ist dann wahr? Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist denn wahr? Und darum habe ich dieses Dreirad gebastelt diese Woche. Ich habe alle gefragt, die ich kannte, ob sie ein Dreirad hatten. Dann haben alle, niemand hat sich gemeldet. Dann habe ich eines gebastelt. So sieht das aus. Fahren kann man nicht. Ist auch gut, da rollt es nicht davon. Aber dieses Dreirad soll symbolisieren, weil es ist entscheidend, was dein Lenker ist. Hier. Was lenkt dich in deinem Leben? Und da wollen wir die verschiedenen Strömungen anschauen. Wir nehmen mal die biblisch-fundamentalistischen Ansatz. Also die Leute, die sagen, die Bibel, die lenkt uns ganz bewusst. Und da gibt es die biblisch-fundamentalistischen und die sagen, die Bibel ist absolut wahr. Und wie ich glaube, wenn du das machst, fährst du nur noch ein Rad. Dann sagst du, alles ist wahr, muss 1:1 heute noch umgesetzt werden. Gibt es keine Diskussion. Die Bibel, absolut wahr, zack, bumm, nur das zählt, was in der Bibel steht. Das ist ein Ansatz. Dann ein weiterer Ansatz ist progressiver oder postevangelikalischer Ansatz, ist dann die Erfahrung, das Erlebnis ist etwas, das lenkt. Die sagen, was wir erleben, das ist entscheidend, das ist hier. Im Vordergrund. Die Bibel ist auch wichtig, aber eher hinten so. Das können wir noch ein klein wenig. Und die Tradition ist auch wichtig. Was wir seit am Beginn an machen, ist auch wichtig, aber eher ein wenig im Hintergrund. Aber wichtig ist das, was wir erleben, ist essentiell. Also die Bibel ist lenkt und sagt, das Erlebnis, die Tradition ist das, was zählt. Also wenn du es erlebst, dann ist es richtig und dann muss es stimmen. Wenn du es nicht erlebst, dann stimmt es nicht. Und dann gibt es noch die liberale Theologie. Und die liberale Theologie, die steigt nach meinem Verständnis, und wir können gerne darüber diskutieren. Wie gesagt, ich bin kein Theologe. Wir hatten es in dieser Ausbildung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ein wenig angeschaut. Die steigt komplett vom Fahrrad ab und sagt, Erlebnis, okay, kann man sehen, Tradition auch. Aber die Bibel, die ist im Grundsatz einfach ein Buch, das wir wissenschaftlich betrachten müssen. Also das müssen wir einfach wissenschaftlich anschauen und da geht es jetzt nicht darum, dass das wahr ist oder so, das müssen wir einfach mal in den Zusammenhang schauen. Und Traditionen sind nett und so, aber eigentlich geht es darum, was sagt die Wissenschaft über die Bibel, stimmt es oder stimmt es nicht? Ich möchte hier ein Zitat vorlesen von Rudolf Bultmann, ein Gründer der liberalen Theologie. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne Medizin und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelten des Neuen Testaments glauben. Also entweder glaubst du der Bibel und du gehst nicht ins Spital, oder du glaubst der Bibel nicht und du nutzt das Spital. 1941. Das ist der Ursprung oder ein Gründer der liberalen Theologie. Wie gesagt, wir können über alles diskutieren, aber ich finde das schon eine krasse Aussage. Das ist schon, wenn du mit dem ein Menü kochst. Okay. Wir als ICF, wir haben den biblisch-reformatorischen Ansatz. Das, wir sagen, hey, dein Erlebnis ist wichtig. Was du erlebst, ist wichtig. Du kannst nicht einfach ausblenden, was du erlebst. Auch unsere Traditionen sind wichtig. Aber es ist nicht dort, wo es uns hinlenkt, sondern wir sagen, die Bibel ist das, was uns lenkt. Die Bibel ist das, was uns vorangeht. Und ja, wir schauen an, hey, was ist kulturell? Was müssen wir in den Kontext setzen? Und was ist wichtig? Und wir hinterfragen, und ich bin so froh für das ICF Movement, dass sie nicht einfach sagen, als ich ins ICF hineinkam, sagten wir, hey, Jesus ist unsere Theologie. Tönt noch gut, oder? Aber irgendwann wird es dann schon dünn. Also nicht, dass Jesus dünn wird, also ja, ich glaube, er war dünn, so viel wie er gelaufen ist. Aber ich bin dankbar, dass sich in den letzten Jahren entwickelt hat und dass immer mehr Leute sich zu Fragen, die unsere Zeit hat, Fragen stellt und auch Antworten liefern kann, wie diese Serie zum Beispiel. Und wir wollen Sachen hinterfragen. Wir haben es letzte Woche von Andy Bechler gehört. Wir wollen Dinge hinterfragen. Wir wollen die Bibel fragen, warum ist sie, wie sie ist. Es hat übrigens auch, Jesus hat Dinge korrigiert. Er hat gesagt, ihr habt den Sabbat missverstanden. Er hat sie gelehrt und gesagt, hey, ihr habt ihn pervertiert, den Sabbat. Das ist nicht mehr in Ordnung und er hat es korrigiert. Aber unser Ansatz ist, wir wollen Dinge hinterfragen, aber wir wollen vorwärts gehen und an der Bibel festhalten und nicht irgendwo landen. Wenn wir jetzt diese Zutaten nehmen, das Übernatürliche, macht es Sinn, wenn wir uns fragen, was sagt die Bibel darüber? Seid ihr mit mir einig? Was sagt die Bibel zum Übernatürlichen? Wir wollen zusammen kochen, haben wir gesagt. Jetzt muss ich da kurz schauen. Genau. Was sagt die Bibel zum Übernatürlichen? Greift Gott übernatürlich in die Weltgeschichte ein? Wer würde Ja sagen? Wer würde Nein sagen? Cool. Vielleicht hast du dich auch nicht getraut. Kein Problem. Aber schauen wir mal an, die Sintflut hat Gott übernatürlich eingegriffen. Oder Auszug aus Ägypten hat er auch übernatürlich eingegriffen. Er war nicht einfach so, pff, mach Klüster weit. Er hat eingegriffen, er hat übernatürlich eingegriffen in das Weltgeschehen. Oder Jesus am Kreuz hat übernatürlich eingegriffen und hat Einfluss darauf genommen. Ist das nicht grandios? Also wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass Gott übernatürlich eingreift, dass er wirkt, dass er Dinge zu Rate rückt und übernatürlich in die Weltgeschichte eingreift. Und das sehen wir auch in den Evangelien. Es gibt so viele Zeichen und Wunder, was übernatürlich ist und Gott übernatürlich eingreift. Wir gehen weiter. Die nächste Zutat. Auferstehung. Ist Jesus leiblich auferstanden? Wer würde Ja sagen? Wer würde es in sein Menü hineinpacken? Ich würde es hineinpacken. Lass uns schauen, was die einzelnen Bewegungen dazu sagen. Der liberale Ansatz ist, das Übernatürliche existiert nicht. Es ist für die liberale Theologie nicht vorhanden. Das Übernatürliche existiert nicht. Und ist so nicht real. Und wenn du das sagst und wenn du das glaubst, weil du es wissenschaftlich erforscht hast und es nicht sein kann, dass zum Beispiel Jesus wieder auferstanden ist, dann musst du ja Lösungen haben für das, was in der Bibel steht, oder? Dann musst du irgendwie ja etwas sagen. Und dann gibt es Theorien darüber, was ist jetzt genau passiert mit dem Leichnam von Jesus? Manche sagen, ja, er ist gestohlen worden, dumm gegangen. Andere sagen, er ist gar nicht tot, das ist nur eine Metapher. das musst du nicht so genau nehmen. Das ist alles gelogen und erfunden. Und wenn du jetzt einen Podcast anschaust von einem liberalen Theologen, der das in sein Menü nicht hineinpackt, dann wird schon fraglich, was dann rauskommt. Und meine Frage an dich ist, willst du das essen? Willst du das essen? Ist es was, was du sagst, wenn jemand zu dir spricht und sagt, ja, die Verstehung von Jesus, da sind wir heute weiter, oder? Also wir haben es schon verstanden heute, dass Jesus, das kann gar nicht so sein. Das war ihre Fantasie, die hatten nicht diese Methoden, die hatten nicht diese Wissenschaft, wo das evaluieren kann. Und dann kocht er für dich und führt dich an einem Ort hin, wo du am Schluss etwas isst. In der progressiven oder postevangelikalen Ansatz, in dieser Theologie gibt es Abstufungen. Das ursprüngliche biblische Bild ist schon für sie real und die Auferstehung steht im Zentrum, aber es gibt verschiedene Facetten. Er ist auferstanden, aber vielleicht nicht leiblich, es ist mehr so geistlich auferstanden, dass er auferstanden ist. Und das kannst du nicht so genau sagen. Man muss einfach an ihn glauben, aber er ist nicht so leiblich auferstanden, wie wir das haben. Unser biblischer reformatorischer Ansatz ist, Jesus ist leiblich auferstanden. Und das ist kein Nebenthema. Es ist die Essenz unseres Glaubens. Und das wollen wir, daran wollen wir festhalten, auch als Kirche. Es ist ein wichtiges Thema. Und wir können nicht zulassen, dass wir irgendwo landen und sagen, boah, es könnte schon noch anders gewesen sein. Es ist die Essenz. Und es ist das übernatürliche Eingreifen Gottes in unsere Weltgeschichten. Und die Bibel sagt Folgendes dazu. Zum Beispiel, es gibt mehrere Bibelstellen, Augenzeugen. Es gab Augenzeugen. Jesus ist nach der Auferstehung den Menschen begegnet. Es war nicht einfach weg und dann irgendwas. Frauen werden als erste Augenzeugen genannt. Und Jesus ist immer wieder seinen Jüngern begegnet. Also die Bibel spricht davon, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dass er erkannt wurde. Er hat seinen Jüngern die Wunden gezeigt an seinem Körper. Und das ist für uns extrem wichtig. Im 1. Korinther 15, 5 bis 6 steht Folgendes. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis von 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das ist krass. Paulus schreibt das. Er sagt, er ist 500 Menschen begegnet und die meisten leben noch zu der Zeit, wo Paulus das schrieb. Kannst du dir vorstellen, dass 500 Menschen Jesus gesehen hätten und mit Paulus das aufgeschrieben hätten, einfach still gewesen wären und gesagt haben, stimmt eigentlich nicht, aber da der Pauli, der soll doch schreiben, was er will. Also die Blogging, das spielt nicht so eine Rolle. Nein, da waren über 500 Menschen, die waren Augenzeugen, die haben Jesus gesehen. Und er schrieb das wenige Jahre nachdem, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Man geht davon aus, dass es kurz nach seinem Tod war. Also die Auferstehung, was die Bibel über die Auferstehung sagt, ist, es ist wahr, es ist eine Zutat, die wir hineinmischen wollen, die wir hineinpacken wollen in unser Menü, wo wir sagen, hey, die Auferstehung ist real, ist die Essenz unseres Glaubens. Es ist nicht eine Nebensache oder etwas, wo wir uns irgendwie zusammenreihen müssen, warum es nicht stimmen kann oder welche Theorien das gibt. Ich habe schon Theorien darüber gehört, dass Maria vergewaltigt wurde und darum dann Jesus zur Welt brachte. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, also wenn ich solche Dinge höre, dann bricht für mich mein ganzer Glaube zusammen. Und es ist nicht etwas, das ich wegnehmen kann und sage, ja, ich koche mal ohne das. Da gibt es auch noch andere Erklärungen. Nein, es ist für mich eine Essenz, die in mein Menü, das ich kochen möchte, in meinem Leben reinpacken möchte. Das nächste ist, Gottes Wort. Nein, doch. Kannst du den nächsten bringen? Das da ist es. Nächste Zutat ist das Kreuz. Wurde Gott versöhnt durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz? Wer würde das in sein Menü packen? Ich packe es mit rein. Wurde Gott versöhnt durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz? Was sagen die Strömungen? Wie wichtig ist das Kreuz für dein und für mein Leben? Wie essentiell ist das Kreuz für dein und mein Leben? Die liberaler Ansatz und postevangelikaler und progressiver Ansatz ist ähnlich und unterscheidet sich nur in wenigen Facetten. Und sie sagen, das Kreuz ist nicht mehr so zentral. Das ist nicht mehr so wichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, brauchst du auch kein Kreuz mehr, oder? Also wenn Jesus nicht auferstanden ist und nur im Geist und nur eine Metapher und nur etwas, wo du deinen Glauben hinhängst, dann brauchst du das Kreuz auch nicht mehr so, oder? Ist nicht mehr so wichtig. Jetzt möchte ich dir ein Zitat vorlesen. Und ich hoffe, es wird dich erschüttern. Weil wenn du da anfängst, Schnippi-Schnappi zu machen, am Wort von Gott und Dinge wegnimmst, kann es schnell mal sein, dass du irgendwo hingelangst oder nicht sein möchtest oder ein Menü isst, das du nicht essen möchtest. Dr. Thomas Breuer ist ein Theologe vom Worthaus. Lass die Finger vom Worthaus vortragen, ich sage es so klar. Es ist ein Menü, das du nicht essen willst, außer du willst mit dem Geist der Geisterunterscheidung Dinge anschauen und lernen davon. Aber sei vorsichtig. Ein Zitat von ihm. Ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Vater. Er ist nicht Jahwe. Er ist der Gott Molochs. Es ist kein Gott, dem man vertrauen kann. Jesu Tod an sich ist sinnlos. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz. Erlösend ist allein die Liebe Gottes. Das ist eine krasse Aussage, liebe Freunde. Das ist eine krasse Aussage, die da gemacht wird. Es wird gesagt, und du musst wissen, der Gott des Molochs war ein Gott, der Kinderopfer forderte. Und unser heiliger Gott wird verglichen mit dem Gott von Moloch, weil er seinen Sohn für dich und für mich hingegeben hat. Und wenn du einen Podcast anhörst von so einer Person, es geht nie um die Person, wir kämpfen nie gegen Personen, aber lass uns bewusst sein, was wir anhören und wie wir geprägt werden. Du kannst dir nicht einfach alles reinpfeifen und es prägt dich nicht. Es macht etwas mit deinem Leben. Und da steht unten nicht das und das. Wir müssen wissen, wem wir zuhören. Und ich bin so dankbar für Freunde im Movement, für einen Tobi Teichen, für einen Leo Bicker, für andere Theologen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und die mich wiederum lernen und helfen, damit ich wachsen kann, damit ich nicht einfach ins Blaue hinauslaufe, irgendetwas nimmt, was cool klingt und ein guter Titel drunter steht. Weil am Ende ist entscheidend, was für ein Menü wird gekocht. Und wenn ein Menü gekocht wird, wo das Kreuz nicht mehr wichtig ist, dann ist nach meinem Verständnis schrammen wir an der Erlösung von Jesus Christus vorbei. Ich möchte dir ein Zitat aus der Bibel vorlesen. 1. Johannes 4, 1 bis 3 heißt es, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreitet jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An Folgenden könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist Gottes, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt gekommen wird und inzwischen ist er bereits da. Das ist eine krasse Aussage. Und wir haben es vor 2 Wochen angeschaut. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das uns gegeben wird vom Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes haben wir ein zweischneidiges Schwert, das was trennt? Geist und Seele. Und wir müssen unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Und da spricht, hey, wenn sich jemand nicht zu Jesus bekennt, zu dem Mensch gewordenen Jesus, dann spricht der Antichrist aus ihm. Und das sage nicht ich. Und ich sage es auch nicht verurteilend oder von oben herab. Es ist reine Gnade, was mir geschenkt wurde. Aber wir müssen vorsichtig sein, was aus dem Wort Gottes in der heutigen Zeit gemacht wird. Ja, wir nehmen Anstoß. Ja, du wirst Anstoß nehmen an der Bibel. Aber Christsein heißt, du bist mein König und du darfst mich korrigieren. Nachfolge heißt, du darfst sagen, wo es durchgeht. Du darfst mein Leben hineinsprechen. Du darfst mich ermahnen. Du darfst mich zurechtweisen. Aber wenn wir zu Leuten werden, die etwas zusammenpflasten, nur wenn es mal schmerzt, weil wir erzogen werden, und dann irgendwo abdriften und sagen, ja, die Bibel, die musst du schon in den Kontext stellen und hier und das musst du anders verstehen. Und jetzt haben wir die Wissenschaft und wir wissen das und wissen das und wissen das. Dann bist du irgendwo gelandet, wo du stolz bist. Und wenn du stolz bist, hast du Gott als jemand, der sich dir entgegenstellt. Und das wünsche ich niemandem von uns, dass wir Gott plötzlich an dieser Seite haben, dass er sich uns gegenüberstellt. Und sagt, das wollen wir nicht. Also wir müssen vorsichtig sein, mit, auf was das wir hören, was das wir uns anhören und wo wir uns hinbewegen. Und weißt du, ich glaube, oft sind es genau die Themen, ich habe vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass unser Schwert, das Wort Gottes, so stückhaft abgebrochen wird. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir Fragen nicht gut beantwortet haben, auch in der Vergangenheit. Ich bin so aufgewachsen, es hat einfach geheißen, so macht man es. So muss es machen. Aber es wurde mir nie erklärt. Ich möchte eine Kirche sein, die dir hilft, die Bibel zu verstehen und nicht in Religiosität verfällt und sagt, ja, sie haben gesagt, ich muss es so machen. Ich muss den Zehnten zahlen. Wenn ich über Finanzen spreche, dann spreche ich darüber, weil ich aus meinem persönlichen Leben weiß, dass mehr Freiheit möglich ist. Und ich kenne die Gefangenschaft von Pornografie, ich kenne die Gefangenschaft von Finanzen, ich kenne die Gefangenschaft in meinem persönlichen Leben, ich kenne die Gefangenschaft von Depression und vieles mehr. Und wenn ich darüber spreche, spreche ich nie aus einer Position von oben herab. Ich stehe auf der Bühne, dass ihr mich besser seht und nicht, weil ich besser bin. Aber wenn wir uns dann Antworten holen, irgendwo, die uns gerade zuspielt und die uns gerade passt, werden wir irgendwann ein Menü zusammenbrutzeln, wo ich mich frage, was ist der Preis dafür? Ich wünsche mir nicht, dass unser Preis für unser Menü eines Tages ist, dass wir an der Erlösung von Jesus Christus vorbeischrammen. Jesus selber hat gesagt, ihr habt mich Herr, Herr genannt. Und habt Wunder getan in meinem Namen, aber ich kenne euch nicht. Und ich wünsche mich für niemanden, dass wir an dem vorbeischrammen und das Preisetikett irgendwann sagen, boah, krass. Und das soll nicht Angst machen, es soll uns aufrütteln. Kirche ist nicht ein Spiel. Kirche ist nicht eine Sonntagmorgenbeschäftigung. Kirche ist nicht ein Verein mit guten Werten. Es geht um die Erlösung von deinem und meinem Leben. Wir sind in Gefangenschaft hineingeboren worden und Jesus lädt dich ein aus dieser Gefangenschaft heraus. Und das ist eine Einladung, die Jesus macht. Aber wenn wir Stück für Stück an Jesus rumbrutzeln und abschneiden und am Schluss sagen, ja, er ist noch irgendetwas, dann wirst du die erlösende Kraft von Jesus nicht mehr erleben. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zu, dass Jesus stellvertretend am Kreuz gestorben ist? Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, und liebe Freunde, am besten ist, du liest die Bibel. Es gibt einen Grund, warum Gott seine schützende Hand über diesem Buch hält seit Jahrtausenden. Es gibt einen Grund, warum er sie aufgeschrieben hat, warum er es zugelassen hat und warum du es in deiner Hosentasche tragen kannst. Es gibt einen Grund. Und es ist darum, dass du in Freiheit kommst und dass du das Evangelium hören kannst. Also das Beste ist, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn ich von der Bibel spreche, rede ich vom ganzen Buch, vom Alten und vom Neuen Testament. Weil wir werden im Neuen Testament, im Alten Testament, wird schon dieses Bild vom, wir brauchen ein Opfer. Im Alten Testament brauchten sie immer wieder Opfer. Sie mussten immer wieder für ihre Sünden bezahlen. Sie mussten immer wieder Opfer bringen. Und Jesus wird genau als dieses Opfer dann hingestellt. Und wird gesagt, er ist das Opferlamm. Das war nicht ein schönes Bild, dass es noch ein bisschen PR-mässig ein wenig besser daherkommt, nehmen wir noch das Lämmli, da hat jeder Freude. Nein, es ist die Essenz unseres Glaubens, dass wir ein Opferlamm haben. Du musst nicht mehr selber Opfer bringen, du musst auch nicht mehr das Opfer sein. Warum? Weil Jesus dein Opfer ist. Das ist eine gute Botschaft, die wir haben, in die Welt hinauszutragen. Das ist unsere Botschaft, das ist unsere Hoffnung, dass wir nicht in Gefangenschaft leben müssen, dass wir nicht in dieser Leistungsgesellschaft zugrund gehen müssen. Das ist eine gute Botschaft, weil Jesus hat es getan, wo wir so oft darunter geknechtet sind, wo wir in Depression, in Ängsten, in Herausforderungen, in Hoffnungslosigkeit gefangen sind. Da kommt Jesus hinein und sagt, ich bin das Opfer, dass du nicht mehr darin leben musst, sondern dass ich euch hinausversetzen werde. Kolosser 1, 13, wir sind hinausversetzt worden in das Reich der Herrlichkeit, in das Reich der Licht. Und wir sind nicht mehr unter dieser Knechtschaft. Jesus spricht davon, dass er ein leichtes Joch hat. Und Jesus spricht davon, dass er kommt zum Retten und zum Erlösen. Jesus ist gekommen auf diese Welt, um dich finden, um dich erlösen und um dich retten. Das ist von dem, wo Jesus immer wieder spricht. Er hat nicht gesagt, ich brauche noch ein gutes Vorbild, jetzt komme ich mal und zeige euch, wie es geht. Es ging nicht um das. Er kam, um Verlorene zu finden, zu erlösen und zu retten und wiederherzustellen. Das ist die Botschaft, die wir jeden Sonntag in die Welt hinaustragen wollen. Und Jesus hat das selber gesagt und Paulus hat es wieder bestätigt. Lukas 19,10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Er ist da, um dich retten und Jesus wird dich finden. Das spreche ich aus. Jesus wird Menschen finden in dieser Region, die errettet werden müssen. Und er wird uns als Kirche dazu gebrauchen, dass sie errettet und freigesetzt werden dürfen. Und dass sie verändert werden dürfen. Und damit wir sie unterrichten können, wie sie geheiligt leben dürfen. Weil es geht nicht nur darum, die Pförtli eine Schuhe zu haben und zu sagen, Jesus, du bist mein König. Wir sind berufen, einen geheiligten Lebensstil zu führen. Damit das, was Jesus für unser Leben bereithält, immer mehr in die Welt hinausgetragen werden darf. Da müssen wir uns bewusst sein, er ist die Essenz unseres Glaubens. Und dann kommt die Frage, schnell einmal auf, ist der Mensch gut? Hast du diese Frage schon mal gestellt? Ist der Mensch gut? Ja, warum brauchen wir Jesus? Also so ein schlechter Mensch bin ich jetzt nicht. Und mit den paar Sünden, die ich gemacht habe, da lässt sich schon noch leben. Ja, in dieser Welt vielleicht schon, aber in der kommenden Welt nicht. Das sind ein paar wenige Sünden, nicht mehr etwas Geringes. Und der progressive Ansatz ist, der Mensch ist gut. Der Mensch ist schon gut. Er braucht keine Erlösung. Und das andere Extrem ist, der Mensch ist völlig verdorben. Völlig. Geht gar nicht. Kann nicht mehr errettet werden. Du bist Kopf und Maus verloren. Und unser Ansatz ist, Hey, der Mensch wurde gut geschaffen. Wusstest du das? Der Mensch wurde gut geschaffen. Einmal nahm Gott seine Hände und schuf etwas. Und dabei entstand der Mensch. Und er war gut geschaffen. Aber dann kam der Sündenfall und der Mensch wandte sich von Gott ab und sagt, ich will selber Gott sein und ich will wissen, was gut und böse ist. Und in dem Moment kam Sünde in sein Leben. Sünde kam nicht in dein Leben, als du das erste Mal etwas falsch gemacht hast. Du wurdest aus Sünde hinausgeboren. Das war der Grund, warum Jesus nicht von zwei Menschen gezeugt wurde, sondern vom Heiligen Geist. Weil Jesus ohne Sünde wäre. Sonst wäre er nicht das vollkommene Opferlamm gewesen. Es wäre nicht gegangen. Also du und ich, wir brauchen Erlösung aus dem, wo wir herausgeboren wurden. Es geht nicht um deine Fehler, die dich irgendwann zum Sünder machen. Deine Geburt, du wurdest aus Sünde hinaus geboren. Darum brauchen wir Erlösung und das ist unser Ansatz. Der Mensch wurde gut geschaffen, er ist gefallen und Jesus kam als Mensch auf die Welt und hat eine neue Weltherrschaft angedeutet und angekündigt. Und er lädt dich dazu ein, dass du errettet werden darfst. Das ist die Botschaft, die wir vertreten und die wir haben. Römer 3, 23 bis 26. Denn darin sind die Menschen gleich. Wir sind alle gleich. Ist das nicht wunderbar? Wir sind alle gleich. Wir können nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, weil wir sind alle gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er schenkt es dir. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz von aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass er gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hat Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Wir brauchen Erlösung. Das sagt die Bibel darüber, über die Zutat des Kreuzes. Brauchen wir das Kreuz in unserem Menü? Wir brauchen es, sonst schrammen wir an der Rettung vorbei. Wir gehen weiter, ich muss ein wenig vorwärts machen. Die vierte Zutat ist der Bibeltext eine fehlerfreie göttliche Offenbarung. Die biblisch-fundamentalistische Ansatz ist, die Bibel ist Gottes Wort, Punkt, Schluss. Da gibt es wieder nur das Einrad. Wort Gottes, zack, bumm, alles erledigt. Wort Gottes, Punkt. Was sagen andere Bewegungen? Die liberale Theologie sagt, die Bibel, Menschenwort. Einfach nur Menschenwort. Das müssen wir wissenschaftlich betrachten. Das muss man anschauen wie ein Buch von Cäsar. Da kann man es ein wenig untersuchen. Die Postevangelikale progressiver und postevangelikaler Ansatz ist, es ist Menschenwort, aber ist auch Gottes Wort. Also es ist so ein wenig beides. Und jetzt wird es schwierig. Wo ist denn was und wo ziehst du dann die Grenze? Und was ist dann was und wie? Also ja, wer sagt dann was? Wer sagt dann, das ist jetzt Menschenwort und das ist Gottes Wort? Also wer bestimmt dann? Dann brauchen wir einen neuen Richter und irgendwann muss denn das mal eine übernatürliche Offenbarung haben, damit wir dann entscheiden können, das ist jetzt Menschenwort und das gewichten wir höher und das ist Gottes Wort. Dann gibt es so Ansätze wie, ja das, was Jesus gesagt hat, ist schon wichtiger. Kennst du diese Bibeln, wo alles rot markiert ist, was Jesus gesprochen hat? Und dann kannst du schauen, hat Jesus darüber gesprochen? Und wenn nicht, dann kannst du dann eher so sagen, ja, es ist vielleicht eher Menschenwort. Schlechte 5 Minuten vom Schreiber, war nicht das, was Jesus gesagt hat. Was glauben wir? In 2. Timotheus 3, 16 steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist inspiriert. Wir glauben daran, dass es Gottes Wort ist. Die Bibel ist Gottes Wort durch Menschen eingehaucht. Er ist der Verfasser. Und wir glauben, es ist zu 100% Gottes Wort. Hat es Nuancen? Ja, logisch. Selbst diese Predigt hat Nuancen. Mein Leben fließt hinein in diese Predigt. Logisch. Also jeder Schreiber hat seine Facette, jeder Schreiber hatte seine Prägung und die fließt hinein. Jede Kultur hat mitgeprägt, aber es ist trotzdem Gottes Wort und wir können nicht sagen, ja, es ist kulturell, es kann spülen. Ja, dann müssen wir es auseinandernehmen und herausfinden, was ist der Ansatz, was ist der göttliche Ansatz und nicht aus einer Bibelstelle eine Theologie machen und sagen, ja, das steht so, darum müssen wir es hineinbringen, haben wir von 2 Wochen angeschaut, wenn Nebensätze zu Hauptsätzen werden. Die Worte der Propheten sind vom Heiligen Geist inspiriert. 1. Petrus 1, 21 steht das. Und Gott lügt nicht. Er ist nicht ein Lügner. Es ist Gottes Wort und daran halten wir fest und das ist unser Ansatz. Ja, Menschen machen Fehler. Ich mache auch Fehler. Und so ist es auch da drin. Und es gibt Nuancen. Prüfe und behalte das Gute. Aber anzufangen und sagen, ja, das ist jetzt Ende, Menschenwort, das ist nicht so wichtig, dann wird es extrem gefährlich. Ich möchte dir eine Grafik zeigen zum Schluss. Die Band kann schon mal hochkommen. Du siehst hier eine Grafik von verschiedenen Schriften, die man gefunden hat. Julius Caesar zum Beispiel. Hat schon jemand jemals angezweifelt, dass es Julius Caesar gab? Und gesagt, ja, das gibt es nicht. Und du siehst zuhinterst die Schriftstellen, die Schriften, die verfassten Schriften, die gefunden wurden vom Neuen Testament, sind zur heutigen Zeit 5820 Schriften. Beim Caesar, Julius Caesar, sind es 251 Schriften. Ich finde, das ist doch ein deutlicher Unterschied. Weil man heute davon ausgehen kann, diese Schriften sind wahr. Nicht irgendjemand hat sie im Garten vergraben. Soweit ist unsere Wissenschaft, dass sie sagen kann, wie alt etwas ist. Das ist nicht einfach. Und das spricht dafür, dass das Wort Gottes, Gottes Wort ist. Und dass es nicht etwas ist, das einfach Beigemüse ist. Und die Schriften wurden ziemlich schnell, nachdem dass Jesus gestorben ist, begonnen aufzuschreiben und niederzuschreiben. Wer ist Jesus? Am Schluss ist die Frage, wer ist Jesus? Für die liberale Theologie ist Jesus einfach ein Vorbild. Wie Gandhi, wie Mutter Teresa. Er war einfach ein Vorbild. Wer ist er für dich? Wer ist er für dich? Wer ist Jesus für dich und in deinem Leben? Schau, wenn wir diese Zutaten hinzumischen in unser Menü, das wir kochen, wenn wir das Übernatürliche in unser Menü hineinbringen, heute Morgen, dann hast du Hoffnung. Dann hast du Hoffnung, dass heute Gott in deine Krankheit eingreift. Dann hast du Hoffnung, dass Gott in deinem Leben eingreift. Dass Dinge sich verändern können. Wenn wir die Auferstehung reinpacken, haben wir eine Ewigkeitsperspektive. Dann hast du eine Ewigkeitsperspektive. Dann hast du Hoffnung über den Tod hinaus. Dann hast du Hoffnung, wo weitergeht als unser Tod. Wenn wir das Kreuz hineinpacken, dann ist heute Morgen Vergebung möglich. Vielleicht bist du heute hier, du leidest unter Schuld. Dann ist heute Morgen Vergebung und Versöhnung möglich, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Wenn wir das wegnehmen, wird Vergebung und Versöhnung nicht mehr möglich sein. Und wenn wir das Wort Gottes in unser Menü reinpacken, dann haben wir Hoffnung und Halt. Dann haben wir etwas, das uns lenkt. Das dich überdauern wird. Das vor dir da war und das nach dir da sein wird. Wenn wir das Wort Gottes abschränzen, klein machen, weglassen, nicht mehr zulassen, dass wir korrigiert werden dürfen. Die Bibel spricht davon, dass Gott wie ein liebender Vater ist, der uns erzieht. Das hören wir nicht gerne. Aber ich kann dir eines sagen, wer erzieht wird, der wird geliebt. Erziehung ist was Liebevolles. Du erziehst niemanden, den du nicht liebst. Denk mal darüber nach. Und Gott spricht davon, ich will dich erziehen, nicht aus Strafe hinaus. Ich bin dankbar, dass mich meine Eltern erzogen haben und staune heute noch, mit welcher Energie und Elan sie das gemacht haben und wie viel das sie erduldet haben und ertragen haben, aber mir gute Werte mitgegeben haben, weil sie mich erzogen haben. Und die Bibel ist dazu da, uns zu korrigieren, uns zu ermahnen in einer liebevollen Art. Und dann haben wir einen Weg, den wir fahren können. Dann haben wir etwas Gutes, das uns lenkt und das uns vorausgeht. 2. Timotheus 3, 5 und 7 steht Folgendes. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Schau, etwas mag so christlich aussehen. Etwas mag so gut aussehen. Ein Podcast mag sich so gut anhören. Aber was ist die Kraft dahinter? Ich bin froh, dass ich Leute habe in meinem Umfeld. Ich habe schon gesagt, wie ein Tobi Teichen. Ich erlebe ihn zweimal im Jahr. Ich durfte jetzt eine Weiterbildung machen, wo ich ihn hautnah erleben durfte. Und wo ich sehe, wie er ist. Nicht nur 30 Minuten am Sonntag, sondern wie er wirklich ist. Wie er mit Herausforderungen umgeht. Wie er mit Schwierigkeiten umgeht. Wie er mit seinem Team umgeht. Und das ist für mich die Kraft des Evangeliums auch. Gnade ist die befähigende Kraft in deinem und meinem Leben. Und ich sehe das. Und ich möchte beten dafür, steh doch auf. Was ich heute nicht in die Pfanne haue, ist Menschen, die Dinge anders sehen. Bewegungen, die Dinge anders sehen. Ich predige heute nicht, um Recht zu haben. Ich predige darum, dass wir in die Freiheit gelangen dürfen. Und Jesus sagt, die Freiheit ist dort, wo wir kompromisslos seinem Wort nachfolgen, wo wir Täter seines Wortes werden. Und mir geht es nicht darum, andere Ausrichtungen in die Pfanne zu hauen und sagen, das ist falsch. Mir geht es darum, dass wir wachsam werden und uns bewusst sind, wem folgen wir, was laufen wir nach und dass wir uns bewusst sind, nicht alles, was ein christliches Gütesiegel hat, ist auch das drin, was Jesus mal gebracht hat. Und Jesus, ich bete, dass du uns heute Morgen überführen kannst, dass du uns aufzeigen kannst, wo wir auf Abwege geraten sind, wo wir dein Wort geschmälert haben, wo wir Dinge zugelassen haben in unserem Leben, die nicht mehr sind, wie du dir es gedacht hast. Und Heiliger Geist, komm du, überführe uns und zeig uns, wo wir Dinge falsch sehen, vielleicht wo wir Menschen verurteilen, wo wir Andersdenkende ausschließen oder sie von oben herab betrachten. Danke dir, dass du, Heiliger Geist, jetzt sprichst und wirkst in unserem Leben.